Es gibt ja eine Anekdote wegen Busfahrer oder Pfarrer. Kennt ihr die? Das ist eben ein Busfahrer und ein Pfarrer sind in den Himmel gekommen. Und wo die vor der Himmelstür stehen, wird der Busfahrer gerade reingelassen und der Pfarrer muss warten. Und dann regt sich der Pfarrer auf und sagt, das gibt es also gar nicht. Der Busfahrer war gar nicht in der Kirche. Und ich habe jeden Sonntag bin ich in der Kirche gewesen. Und dann sagen sie ihm, ja weißt, es ist eben so, währenddem du predigt hast, haben sie dem Pfarrer gesagt, haben alle Leute geschlafen. Und im Bus, während der Busfahrer gefahren ist, haben alle Leute gebetet. Und ich sage nochmal, weil ich unbedingt in den Himmel will, mache ich beides. Sollte es als Pfarrer nicht länger, dann sicher als Busfahrer. Jetzt wissen wir, warum der Markus, also euch Markus und ich Busfahrer sind. Wenn wir gerne in den Himmel wollen. Ich habe heute die Predigt mitgenommen, weil ich gerade gestartet bin, dort, wo ich jetzt Pastor bin, in Döstal, in Bauma, mit der Predigtserie DNA von der Kirche. Und dann dachte ich, die kann man auch ein zweites Mal halten. Vielleicht passt es auch für euch. Und wir werden am Schluss wahrscheinlich Ende nächstes Jahr oder Anfang 27 dann über 30 Mal über das Thema predigt haben, DNA von der Kirche, anhand von der Apostelgeschichte. Gellet, ich weiss nicht, kennst du deine DNA? Oder ist die schon mal abgenommen worden, weil man etwas testen musste? Gell, dann muss man ja DNA abnehmen. Und DNA heisst ja so viel wie die DNA erhält die Anleitung, wie ein Organismus aufgebaut ist und funktioniert. Sie trägt die Erbinformation bei allem, was lebt. Und jetzt heisst es, das heisst, bei uns Menschen ist das klar. Aber kann man das auch bei einer Kirche herausfinden? Was ist die DNA von einer Kirche? Kann man das? Was meint ihr? Und wenn ja, wie findet man die raus und wie sollte sie überhaupt sein, die DNA? Oder wir könnten ja sagen, was ist das Markenzeichen von der FIG Rhinegg? Wenn man hierher kommt, merkt man gerade, das ist die DNA von dieser Kirche. Was ist das Kennzeichen von euch? Es lohnt sich vielleicht einmal, so ein bisschen kritisch darüber nachzudenken. Nicht das, wo du gerne wettest, dass es ist, sondern das, was ist, meine ich. Gell? Es gibt ja manchmal eine Diskrepanz zwischen dem, was ist, und dem, was man möchte. Ich glaube, dass wenn wir über Kirche nachdenken, dann ist immer wieder ganz wichtig, was wollen wir überhaupt für eine Kirche sein? Oder, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren man die Kirche hier angefangen hat, in Rhinegg. Und hat man darüber nachgedacht oder hat man irgendein Grund, ein Buch gehabt, wo man lesen konnte, wir wollen jetzt eine Kirche bauen. Und da gibt es ja sicher irgendwie ein paar Punkte, wie dann eine Kirche sein sollte. Und da gibt es ja heute Haufen gescheite Bücher über Gemeindebau. Da gehen wir auf Amerika schauen, was könnte man denn machen, dass eine Kirche wirklich floriert und wirklich wächst und so weiter. Und wir versuchen, viele Modelle anzuwenden. Ich glaube, wenn wir in die Bibel hineinschauen, finden wir nie eine genaue Anleitung, wie wir Kirchen bauen müssen. Oder kennt ihr eine? Wenn ja, dann... Wie? Auf Felsen bauen. Ja, genau, auf Felsen bauen. Aber wie soll ich denn bauen? Dreistöckig, vierstöckig, quer, hoch, lang. Gellet? Wir wissen es immer noch nicht genau wie. Natürlich, dann denken wir das Fundament oder so. Aber wir wissen noch nicht ganz wie. Und ich glaube, wenn wir über Kirche nachdenken, dann ist ganz wichtig, dass wir sagen, es gibt eigentlich nur, nach meinem Verständnis, zwei biblische Bücher. Es sind eigentlich fünf, nämlich die vier Evangelien, die von Jesus reden, und die Apostelgeschichte, die uns sagen, wie Kirche entstehen kann. Alle Briefe, die wir haben, also das, was nach der Apostelgeschichte kommt, das ist ja erst entstanden, wo die Kirche schon war, Und schaut, die Briefe, Römerbrief, Korintherbrief und so weiter, die hätten wir alle nicht, wenn es nicht in der Kirche, wo man angefangen hat zu gründen, einen Haufen Probleme gegeben hätte. Oder nicht? Der Paulus hat nämlich geschaut, oder Petrus oder Johannes, wie es hier läuft, und gesagt, ich muss eine Antwort geben, wie das ist. Die haben irgendetwas angefangen mit Kirche, wie sie gedacht haben, könnten sie Kirche gründen, anhand von der Apostelgeschichte. Und dann hat es schon die ersten Konflikte angefangen. Aber was ist das, was könnte man sagen, das ist Grund-DNA von der Kirche, wenn man darüber nachdenkt. Ich könnte euch lesen, Apostelgeschichte, und auch zu dem Thema dann reden, worauf der Fokus liegt, was unverzichtbar ist. Apostelgeschichte 1. Lieber Theophilus, in meinem ersten Buch habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr und nachdem er seinen erwählten Apostel durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch. Ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragte sie ihn immer wieder, Herr, wirst du jetzt das Reich Israel aufrichten und unser Königreich wiederherstellen? Da sagt Jesus, die Zeit dafür bestimmt allein der Vater. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch kommen wird, werdet ihr seine Kraft empfangen? Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria, ja bis an das Ende der Erde. Nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Und während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten, Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden und eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Ein erster Gedanke, den ich mit uns teilen möchte, ist, es geht immer nur um Jesus. Es geht immer nur um ihn. Wir lesen es ganz am Anfang, heisst es, im ersten Teil meines Berichts, der Lukas schrieb das. Und was war der erste Teil von seinem Bericht? Das Lukas-Evangelium. Und das ist eigentlich nichts anderes als die Fortsetzung. Im ersten Teil meines Berichts, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Apostel, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Also, die Apostelgeschichte ist schon klar, es ist eine Fortsetzung. Man könnte ja auch sagen, es wird immer wieder gesagt, man könnte sagen, es ist eigentlich das fünfte Evangelium. Und es wird nochmal beschrieben, und er sagt, ich habe euch gesagt, was Jesus gelehrt hat und immer noch lehrt. Also der Jesus, der erkannt werden und geliebt werden kann, der wird hier beschrieben. Und ihr werdet jetzt hier lesen, Jesus, der handelt mitten in dieser Welt, in einer realen Welt. Wir nennen das Buch Apostelgeschichte. Aber eigentlich wäre es viel gescheiter, es würde heissen, Geschichte von Jesus, wie sie weitergeht. Aber mit einem grossen Unterschied. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen dem Lukas-Evangelium und jetzt der Apostelgeschichte im Hinblick auf Jesus? Was meint ihr? Was ist der grosse Unterschied? Genau. Markus sagt es. Lukas-Evangelium, Jesus ist mit den Jüngern unterwegs. Sichtbar. Apostelgeschichte, Jesus ist unterwegs und tut Taten unsichtbar und in der Kraft vom Heiligen Geist. Darum sagt er ihnen, wartet, bis ihr den Heiligen Geist bekommt. Im Johannesevangelium lesen wir, und dann sagt er, ich werde euch dann den Heiligen Geist geben, der wird an meiner Stelle sein. Das heisst, gleich, aber anders, in einer anderen Form, werde ich mit euch sein und der Heilige Geist wird in euch sein. Der grosse Unterschied wird sein, Evangelien, Jesus ist mit ihnen. Und die Apostelgeschichte sagt, also in der Evangelie, Jesus ist bei euch. Apostelgeschichte, Jesus ist der Heilige Geist in euch und wirkt jetzt. Und das haben sie aber natürlich noch nicht ganz verstanden gehabt. Aber es ist eigentlich genau gleich. In der Apostelgeschichte ist Jesus der Hauptakteur. Es geht um Jesus. Sie ist spürbar und sichtbar. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, vor allem dann nach Pfingsten, was passiert ist, dann merken wir, wie die mit Jesus unterwegs sind, voller Energie und Begeisterung sind. Und sie erleben ihn, was er macht. Was er ihnen ja versprochen hat, was wird passieren am Ende der Evangelien, wenn sie sich auf den Weg machen mit ihm. Die Apostelgeschichte zeigt aber etwas anderes. Nämlich, sie zeigt viele Rätsel auf von der Kirche, viele Probleme, die die erste Kirche hat, in der Leiterschaft, dass da nicht immer alles so funktioniert, Umgang mit dem Geld, der nicht so einfach ist. Sie zeigt, dass man mit ethischen Fragen sehr an Grenzen kommt. Sie zeigt, dass Theologie unterschiedlich sein kann, ganz schwierig sein. Dass man irgendwie einen Kompromiss finden muss. Das Wort Kompromiss, das macht uns ein bisschen Mühe. Aber Kirche wird nie leben ohne Kompromiss. Lesen die Apostelgeschichte 15. Da sind Heidenchristen und Judenchristen zusammen gewesen und sie haben gestritten miteinander. Ja, einschätzt sich das mit, und all die verschiedenen Fragen. Und dann kommen sie da die sitzen sie zusammen und versuchen einen Kompromiss, den sie aber nicht finden bei Jesus, wo ihnen nicht in den Evangelien steht, wie sie es genau machen müssen, sondern sie finden eine gemeinsame Lösung. Manchmal stürmen wir Kirche, vielleicht ist das bei euch auch so, in der Organisation, wie wir miteinander unterwegs sind, viel zu fest vergeistlich. Und jetzt wollte ich nicht ein Problem machen mit dem und sagen, dass natürlich ist Kirche letztendlich der Geist Gottes wirken, aber vergeistlichen im Sinn von, als müssten wir unseren Verstand ausschalten und kommt jetzt gerade einen direkten Brief von Gott, was ihr in der FG Rheineck machen müsst. Nein, der Heilige Geist lebt in dir. Und vorhin habe ich es gehört, ihr habt einen HV-Abend. Rechnet damit, dass an diesem Abend der Heilige Geist jeder von euch wirkt, wie ihr sollt reden, wie ihr miteinander umgeht. Ich kenne euch ja nicht, bei euch ist keine Ahnung. Aber wahrscheinlich streitet ihr ja nie, aber an anderen Orten kommt das manchmal vor. Habe ich schon erlebt. Oder? Wie ihr miteinander umgeht, dann merkt man etwas, was für eine DNA da daheim ist. Welche DNA? Geht es um Jesus? Oder geht es darum, dass meine Art, wie ich Kirche denke, richtig ist? Sondern, dass Jesus zum Zug kommt. Es geht immer um ihn. Das finde ich so toll, oder? Und wir sollten uns von dem wie verabschieden. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, merken wir, dass die Kirche frei ist von Spannungen, von Auseinandersetzungen, frei ist von Ärger, frei ist von dem, dass alles immer reibungslos ist. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Aber eins bleibt immer gleich. Es geht immer um Jesus. Es geht immer um ihn. Die Kirche ist in der Lage, trotzdem, obwohl es manchmal schon nicht so gut geht, trotzdem in der Lage, in allen Schwierigkeiten dynamisch zu sein. Wenn es von dem abhängig wäre, ob die Kirche wachsen kann oder nicht, wenn man sieht, was die Kirche noch manchmal schon passiert, dann könnte ja gar nichts passieren. Aber die Kirche ist gerade in der Not, in der Auseinandersetzung, in der Schwierigkeit und so weiter gewachsen und ist dynamisch geblieben. Darum, Kirche, Nein, Apostelgeschichte. Und damit auch Kirche. Und vielleicht auch eure Kirche. Das ist nie langweilig. Sondern sie bleibt dynamisch. Und das werden wir auch bleiben. Und in dieser Weise ist die Apostelgeschichte auch die Geschichte von eurer Kirche. Also das heisst, wir schreiben auch Geschichte. Du mit deinem Leben schreibst auch Geschichte. Du schreibst Jesus Geschichte. So könnte man gut noch... Natürlich sollen wir das nicht machen, sagt uns die Offenbarung. Aber eigentlich könnte Rinek in der Apostelgeschichte das Kapitel anhängen, wie Jesus Geschichte schreibt mit euch, mit uns. Wichtig ist, es geht immer um Jesus. Das ist eine erste DNA. Geht es unserer Kirche um Jesus? Das lesen wir gerade am Anfang von der Apostelgeschichte. Zweiter Gedanke. Oder das noch als Zusammenfassung von dem. Es geht um Jesus von Nazareth. Es geht um den, der von den Toten auferweckt worden ist. Und was so cool ist, weil es eben um ihn geht, ich habe noch das Bild mitgebracht von der damaligen Zeit. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte. Ich habe es mal, was dort ausgegangen ist, wo das Rote Kreuz ist, Israel, was noch entstanden ist, wie das Evangelium Kreise gezogen hat. Genau das, was Jesus versprochen hat, wenn ihr den Heiligen Geist werdet empfangen, wird sich das Evangelium ausbreiten. Bis ans Ende der Welt. In dieser Weise gehören wir da auch dazu. Zweiter Gedanke. Wo der Fokus soll sein, es gründet auf der Auferstehung. Ich lese hier nochmal den Vers aus dem Kapitel 1, Vers 3. Was heisst? Sie waren es auch, denen sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Das ist im Lukas ganz wichtig gewesen, nämlich Ende vom Lukas-Evangelium, Kapitel 24, redet er auch davon, dass Jesus auferstanden ist. Und jetzt steigt er gerade wieder ein in die Apostelgeschichte und sagt, Kern oder Grund-DNA von einer Kirche, wenn du darüber nachdenkst, was denkt ihr über die Auferstehung? Und das sagt er ihnen gerade, und er beschreibt er ihnen und sagt, schaut, Jesus ist allen immer wieder begegnet. Und nach der Auferstehung war das möglich gewesen. Er konnte kommen und gehen, er konnte mit ihnen essen und wieder weg sein, konnte durch die Türen gehen und wieder rausgehen und so weiter. Also, das war alles möglich gewesen. Und das wird von Anfang an klargestellt, es geht um den Jesus, der auferstanden ist, und jetzt der Anfang ist von etwas ganz Neuem. Von dieser neuen Schöpfung, die die Bibel immer wieder davon redet. Jesus, der Auferstandene, ist der Anfang von der himmlischen Wirklichkeit und das bereits auf dieser Erde. Das ist eine neue Wirklichkeit. Ohne Auferstehung von Jesus Kein Evangelium. Ohne Auferstehung von Jesus keine Taten, keine Lehre von Jesus. Nichts von Reich von Gott, wenn der Jesus nicht auferstanden ist. Der Jesus, der unter der Last vom Schlechten damals umgebracht worden ist, aber das überwunden hat und auferstanden ist in eine neue Welt. Schaut, Auferstehung gehört zur Grund-DNA einer Kirche. Ich lese uns aus 1. Korinther, Brief, ein paar Vers. Einfach, und sagen auch noch dazu etwas. Aber nun frage ich euch, wenn wir predigen, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie können dann einige von euch behaupten, es gibt gar keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unsere Predigt wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ja, in diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet, denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat. Und das kann nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Doch wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch gefangen in euren Sünden. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendesten Menschen auf der Erde. Warum ich das so fest betone? Ihr liebe FG Rinek, ihr liebe Leitungen Rinek, welche Bedeutung hat du Versteg für Jesus Christus? Schaut, in der Theologie gibt es so komische Ansichten. Also, ja, man tut eben darüber nachdenken und sagt, das ist gar nicht so, wie kann sich das eben nicht recht vorstellen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Kannst du dir das vorstellen? Ich nämlich auch nicht recht. Und jetzt merken wir, kommen an einen Punkt von dem Geheimnis, von dem Mysterium, wo es Paulus manchmal sagt. Und jetzt müssen wir sagen, will ich das glauben oder nicht? Und jetzt gibt es in der Theologie natürlich Ansichten, die sagen, das ist gar nicht so entscheidend, ob das wirklich passiert ist. Wichtig ist, dass du das glaubst, dass Jesus auferstanden ist. Merkt ihr den Unterschied? Ein bisschen komisch, oder? Es ist gar nicht wichtig, ob es passiert ist. Wichtig ist, dass du glaubst. Glaub einfach, dass es so ist. Aber gerade der Lukas will uns im Lukas, in der Apostelgeschichte sagen, nein, er hat sich immer wieder gezeigt, weil er ihn hat beweisen, das ist nicht eine Idee. Und später sagt ja der Paulus im Korintherbrief, er ist aufs Mal 500 ist er erschienen. Sie haben ihn gesehen. Das ist Wirklichkeit, das ist nicht einfach eine Idee. Eine Halluzination, die die halt hatten hier. Die Jünger haben sie am Anfang auch nicht glauben. Sie mussten den Beweis bekommen. Jesus ist wirklich auferstanden. Der Paulus sagt in seinem 1. Korintherbrief, Glaube ohne Auferstehung von Jesus ist wertlos. Fazit der Kirche, die nicht an die Auferstehung von Jesus glaubt oder nicht von dem redet, dass Jesus auferstanden ist, muss sich fragen, wo ist unsere Existenz? Denn ihm, dem auferstandenen Jesus, verdanken wir die Existenz der Kirche. Gellet, was soll alles geredet von einem lebendigen Glauben mit einem toten Gott? Gell, wir reden von einem lebendigen Glauben, aber das Gegenüber ist tot. Das ist der Widerspruch in sich. Nein, wir reden von einem lebendigen Glauben, weil wir den lebendigen Jesus Christus haben, der verstanden ist. Zweiter Punkt, wichtiger Fokus von der DNA von der Kirche. Wir können ganz unterschiedliche Ansichten haben, wie wir das sehen. Gell? Da haben wir in der Schlaufe der Geschichte hat man unterschiedliche Ansichten gehabt, wie man, ich weiß nicht, hätte es das früher auch noch gegeben, da sitzen Mann und da Frauen, und da hat man biblisch begründet, und Mann noch so angelegt und Frauen so angelegt, da hat man alles biblisch begründet und so weiter. Und scheinbar ist das alles wandelbar. Vor Jahren haben wir gesagt, Frauen dürfen ja nicht predigen, und jetzt plötzlich predigen die auch. Scheinbar ist das alles wandelbar. Aber was nicht wandelbar ist, und scheinbar kann man eben über gewisse Sachen verschieden denken. Aber der Lukas sagt, es gibt Sachen, die man nicht kann, darüber nachdenken oder anders denken. Das ist Jesus, es geht um Jesus. Er hat gelehrt und gelebt, und es geht darum, dass er auferstanden ist. Dann der letzte Gedanke. Grund-DNA von der Kirche, wo uns der Text sieht. Und zwar heisst es da, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, das schon in wenigen Tagen. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das ist im Lukas ganz wichtig. Am Ende wieder von seinem Evangelium schreibt er, Jesus wird das Versprechen einlösen und ich werde den Heiligen Geist empfangen, Lukas 24 am Schluss. Und jetzt kommt er wieder mit dem und sagt, und das ist für mich wieder der dritte Hauptfokus, die Haupt-DNA von einer Kirche, es ist ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Bevor das grosse Ereignis von Pfingsten kommt, in Kapitel 2 beschrieben, Lukas im Apostelgeschichte, sagt er ihnen, wartet noch mit darauf, aktiv zu werden, bis ihr getauft werdet im Heiligen Geist. Eben, im Lukas-Evangelium hat er schon gesagt, dass ihr ausgerüstet werden im Heiligen Geist. Quizfrage. Haben die Jünger vor Pfingsten schon den Heiligen Geist gehabt oder nicht? Aha, temporär. Im Johannesevangelium heisst es einmal, Jesus war mit den Jüngern zusammen, hat mit ihnen geredet und hat gesagt, und er hauchte sie an, empfanget den Heiligen Geist. Haben sie ihn dann bekommen oder nicht? Wenn es da steht, haben sie ihn doch bekommen. Sonst würde es ja da nicht stehen. Meine Behauptung ist, meine These, die Jünger haben den Heiligen Geist gehabt. Da wird von etwas anderem geredet. Da heisst es nämlich nicht, wartet, bis ihr den Heiligen Geist empfangt, sondern wartet, bis ihr getauft werdet im Heiligen Geist. Das sind zwei verschiedene Worte. Ich weiss, dass wir in unseren Kirchen unterschiedlich darüber reden. Taufe im Heiligen Geist ist gefährlich, oder? Nein, ich bin fest überzeugt, wir sind darauf angewiesen. Es ist wie eine Ausrüstung zum Dienst. Denn wir lesen ja, und darum werden da verschiedene Worte gebraucht. Das heisst, ihr werdet erfüllt werden. Ihr werdet getauft werden. Und dann heisst es, und dann werdet ihr ausgerüstet werden mit dem Heiligen Geist. Damit ihr befähigt sind, sagt der Lukas 1, Vers 8, befähigt sind meine Zeugen. Es geht um Befähigung zum Dienst. Befähigung. Ich bin ein bisschen penibel, was das anbetrifft. Viele sagen, ja, das ist alles das Gleiche. Erfüllt, tauft, ausgerüstet, das ist immer das Gleiche. Nein, es sind unterschiedliche Worte. Und ich glaube, es ist eine Steigerung da drinnen. Ihr werdet erfüllt. Jetzt werdet ihr getauft. Es ist ein Unterschied, ob ich mit dem, wenn ich jetzt eine Taufe habe, ob er nur mit den Füßen reingeht oder ganz runter geht. Du spürst ein bisschen mehr Kälte, wenn du ganz drinnen bist. Aber da geht es nicht um Kälte, sondern um ganz reingetaucht zu sein. Aber das ist eigentlich da gemeint. Ihr werdet getauft werden. Total reingetauft in den Heiligen Geist. Damit ihr ausgerüstet werdet für den Dienst, den ich für euch habe. Und darum sind es die drei Begriffe da. Vielleicht lest ihr es noch mal und denkt noch einmal darüber nach. Was war denn die Aufgabe gewesen? Warum hat Jesus ihnen gesagt, wartet jetzt, bis das passiert, bis ihr erfüllt werdet, bis ihr getauft werdet mit dem Heiligen Geist? Wartet. Warum denn? Sie haben ja den Auftrag schon gehabt. Jesus hat nämlich, bevor er aufgefahren ist in den Himmel, hat er ihnen im Markus-Evangelium und in anderen Evangelien schon den Auftrag gegeben, was sie zu tun haben. Er hat ihnen gesagt, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer daran nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut werden mit ihnen. Das hat Jesus ihnen ja schon gesagt. Jetzt hätte er ihnen können sagen, so jetzt aber los, fort, machen das. Nein, stattdessen, obwohl er ihnen den Auftrag gegeben hat, jetzt sagt er ihnen, der Auftrag wissen ihr. Aber bevor ihr geht, wartet noch, bis ihr ausgerüstet seid mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 1,8. Bis ihr getauft worden seid, ausgerüstet worden seid mit dem Heiligen Geist. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Dann werden wir das, was hier beschrieben ist, kommt in die Umsetzung. Und jetzt können wir natürlich fragen, ja, haben sie das denn gemacht? Haben die Jünger das denn gemacht? Und wir merken, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, darum wieder, die DNA von der Kirche, bis zu Pfingsten hin, ist das ein ziemlich lahmer Haufen gewesen. Es ist nicht viel passiert. Und es kommt zu Pfingsten und zur Ausgüssung oder zum Erfülltwerden oder zum Tauftwerden dem Heiligen Geist. Und es sind andere Männer und Frauen noch hin. Plötzlich sind die ganz mutig. Sie nehmen Verfolgung auf sich, wo sie vor ihnen geflüchtet sind. Sie haben sich versteckt und so weiter. Das ist alles vor ihnen passiert. Und kaum kommen sie die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist, gibt es eine andere Energie. Gell? Entscheidend ist nicht nur der Auftrag, den wir haben. Entscheidend ist auch die Befähigung für den Auftrag, den wir haben. Wir haben noch Haufen Ideen, was wir alles könnten machen als Kirche. Haben wir das auch schon gehabt? Und denken, das könnten wir noch machen, und dann werden alle still besetzt. Vergiss das. Rauszuspüren, miteinander, was ist jetzt der Kern im Moment, den wir tun sollen? Und wozu befähigt uns jetzt der Heilige Geist, das zu tun? Hören wir doch gemeinsam miteinander, was will der Heilige Geist mit dir, mit euch? Nicht, gell? Ich weiß es nicht, wo die Leute von der Kirchenleitung sitzen. Wir sind einmal gespannt, was die vorhaben, was sie mit uns machen. Nein, es ist unsere Sache. Unsere gemeinsame Sache. Und je mehr wir Einheit und Einmütigkeit da drinnen hineinkommen, je mehr liegt da drinnen Macht und Vollmacht. Es ist entscheidend, mit welcher Berufung und mit welcher Energie wir das machen. Gell, mich eine Frage. Was sind denn die Auswirkungen auf unserem Handeln? Wie war das bei den Jüngern? Ich habe mal die Arbeit gemacht und habe mal die Apostelgeschichte, das habe ich schon vor längerer Zeit einmal gemacht, aber ich habe die Liste, weil ich die immer wieder bei mir habe. Und habe mal dann ausfindig gemacht, was nach Pfingsten alles passiert ist, wenn man die Apostelgeschichte liest. Ist denn das wirklich so gewesen, wenn ihr den Heiligen Geist bekommt, dann wird etwas sich in Bewegung setzen? Schaut mal, das sind alles eine ganze Liste. Praktisch in jedem Kapitel, mindestens eines, gibt es ein Ereignis, wo beschrieben ist, außergewöhnliches Eingreifen vom Heiligen Geist. Er hat geredet, sind Engel gekommen und Haufen Sachen, ganz unterschiedlich, wo wir manchmal noch ein bisschen kurios finden. Aber er hätte es machen durch Menschen. Und plötzlich hätten Petrus und Johannes können durchlaufen in Jerusalem und sie haben den Gelähmten gesehen und der, der um Almosen gebeten hat, nach Pfingsten. Und er sagt, gib mir etwas. Und dann sagt der Petrus, wir können dir nichts geben. Aber das, was wir haben, können wir dir geben. Im Namen Jesus stand auf und ging. Und dann haben die erlebt, wie er geheilt wird. Genau das, ihr werdet für Kranke beten und es wird besser werden mit ihnen. Das mit dieser Krankenheilung, das ist so eine Geschichte. Hast du schon erlebt, wenn jemand gesund wird? Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe schon, ich weiß nicht, wie viele hundertmal für Kranke gebetet. Und ich mache es immer noch. Aber ich erlebe es wenig. Jetzt könnte man sagen, ja Markus, du glaubst vielleicht zu wenig. Und so weiter könnte sein, ich weiß es nicht, glaube es nicht. Ich mache es im Namen Jesu. Wir beten im Namen Jesu, dass Menschen heil werden. Und das werde ich dich auch einladen. Nicht warten und sagen, gell, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr am Sonntag zusammensteht und Vreni erzählt, der Martha, oder jetzt will ich sagen, einfach von ihrer Not, die sie hat. Und dann sagt Vreni, sagt Martha, ich bete dann für dich in dieser Woche. Mach es doch gerade da. Weil, wisst ihr, was mein Problem ist? Ich weiß es nicht mehr morgen, dass mich Vreni angesprochen hat. Mach es doch gerade. Und das Erstaunliche ist, dass wir einander dann plötzlich zur Ermutigung werden.
Oder morgen am Morgen, wenn du aufwachst, denkst du plötzlich an ein Bibelwort und an eine Person. Warum die Kombination? Du denkst plötzlich an Lars. Aber was hat jetzt der Lars mit dem zu tun? Gott, warum erinnerst du mich an Lars? Und dann kommt dir das Wort in Sinn. Ich weiß auch nicht, Psalm 32,8 vielleicht. Ich will dich mit meinen Augen leiten und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Dann schrieb doch das Wort ihm Lars. Und schrieb ihm, heute Morgen musste ich an deinen Namen denken und an das Wort ist mir in Sinn gekommen, schrieb es ihm. Merke, jetzt fängt plötzlich Kirche anfangen zu leben. Da hat der Heilige Geist, hat dich an eine Person erinnert und hat dich an ein Wort erinnert, wo du weitergehst. Und plötzlich lebt die DNA. Jesus lebt. Und der Heilige Geist bewirkt das. Schliessen. Nochmal mit. Das Unverzichtbare. Und da können wir selber die DNA von unserer Kirche prüfen. Wie steht es damit? Welche Bedeutung hat Jesus Christus? Darf er uns lehren und mit seiner und Taten vollbringen bei uns? Welche Bedeutung hat der Auferstandene, der lebendige Jesus in unserer Kirche? Und welche Bedeutung hat der Heilige Geist? Vor einiger Zeit habe ich in einer Kirche predigt über den Heiligen Geist. Und dann sagt mir nachher jemand, das hat mir jetzt sehr geholfen. Ich bin nicht mit einem dreieinigen Gott, sondern mit einem zweieinigen Gott aufgewachsen. Man hat zwar schon gesehen, dass es noch den Heiligen Geist gibt, aber Gott ist wichtig, Jesus ist wichtig, der Heilige Geist ist ein bisschen gefährlich. Du musst ein bisschen aufpassen. Und in dem Zusammenhang sagt mir eine Person dann und sagt, ja, aber du hast jetzt alles nochmal gesagt, was der Heilige Geist alles macht und so weiter. Du musst doch auch mal reden darüber, was da alles Schlimmes passiert auf dieser Welt mit dem Heiligen Geist. Dass wir auch ein bisschen vorbereitet sind. Dann sage ich zu dieser Person, weißt du, meine Vorgangsweise ist eine andere. Ich lehre so viel über den Heiligen Geist, wie er ist und wie er wirkt, über das Gute. Damit, wenn du im Schlechten begegnest, wirst du es sofort erkennen. Merken wir. Wir haben manchmal den Hang dazu, wir wollen alle Schlechte kennenlernen, aber wir wissen gar nicht, was das Gute ist. Vom Evangelium. Dass Missbrauch passiert und so weiter, das wissen wir. Aber je besser wir geschult sind im Guten, wie es ist, je besser sind wir vorbereitet, wenn wir dem anderen begegnen. Also, unverzichtbar auf Jesus. Unverzichtbar ist die Auferstehung und unverzichtbar ist der Heilige Geist. Die nächsten Augenblicke gehören der Lobpreiszeit. Nimm doch das so wie als Begegnungszeit mit Jesus, wo er mit dir reden kann. Der Jesus, der auferstanden ist und lebt und durch den Heiligen Geist in deinem Leben ist. Darf ich bitte. Und ich lade euch ein zum Aufstehen, zum Beten. Wir sagen dir Merci für dein Reden und unmittelbare Wirken in unserer Mitte. Wir dürfen dich kennen, du bist mit uns, du gehst mit uns den Weg und wir wollen auch ganz nah an dir bleiben. Lass uns immer wieder neu fokussiert sein auf die DNA, nämlich dich, Jesus, der in die Welt gekommen ist, als Sohn von Gott, der verstanden ist und lebt und der jetzt in uns daheim ist durch den Heiligen Geist. Amen. Und ich möchte noch Gedanken sagen zum Schluss als Ermutigung. Gell, du weißt, dass der Heilige Geist in dir innen lebt. Mit dir unterwegs ist. Als ich vor fast 20 Jahren das erste Mal mit dem Bus auf Dresden gefahren bin, habe ich gedacht, ich habe ja ein Navi. Wunderbares Hotel gefunden in dieser halben Millionen Stadt. Und am nächsten Tag habe ich in meine Bus gestiegen, weil wir eine Gästeführung hatten mit der Mitarbeiterin. Und dann habe ich den Bus angelassen und dann steht auf dem Navi, ein Display im Bus, der Dienst steht Ihnen nicht mehr zur Verfügung. Da habe ich gedacht, ja super, wie komme ich jetzt in die Stadt rein? Ich dachte, ja, ist kein Problem, ich habe ja einen Guide, der kommt, also eine Städteführerin. Die ist nicht gekommen, da habe ich probiert, über die Schweiz, habe ich dann die Versuch probiert zu erreichen und dann sagte ich mir, ich habe sie vergessen. Aber ist kein Problem, fahren Sie einfach zur Semperoper, sagen Sie, ich bin noch nie da gewesen. Und eine Strecke für 10 Minuten habe ich eine halbe Stunde gebraucht. Weil ich musste irgendwie wieder auf die Karte schauen. Aber das ist mir eingefahren. Der Dienst steht Ihnen nicht mehr zur Verfügung. Du hast ein kleines Navi im Bus und er steht dir nicht mehr zur Verfügung. Sagt Gott dir einmal, der Dienst, mein Dienst steht dir nicht mehr zur Verfügung? Nie. Nicht. Ich werde dich nie verlassen. Ich bin bei dir und in dir. Und es wird dich niemand aus meiner Hand rissen. Und der Heilige Geist ist in dir. Und bitte nimm das mit, das Navi von Gott, vom Himmel. Der Heilige Geist, nämlich das Navi, das himmlische Navi. Das ist in dir. Und jetzt lese ich aus dem Hebräerbrief. Ich wünsche dir, dass der Gott des Friedens, der unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Bundes von den Toten zurückgebracht hat, mit dich in allem versorgt, was du brauchst, um seinen Willen zu tun. Ich wünsche mir, dass er durch die Kraft von Jesus Christus all das in dir wachsen lässt, was ihm Freude macht. Ihm gehört die Ehre für immer und ewig. Amen.